Naja, und wenn es bei mir länger dauert, dann müsst ihr da einfach durch. So. Schnappe mir das Pult und komm näher. Wir sitzen gar so verstreut. Müssen wir uns erst daran gewöhnen, dass jetzt auch mit ein bisschen weniger Abstand wieder geht, schön langsam. Aber es wird schon wieder. Ja. Wir haben als Gemeinde eine Vision. Und das ist das, was Gott sich von uns wünscht. Das ist jetzt nichts, was wir uns ausgedacht haben, weil es so toll und so gescheit klingt, sondern das ist wirklich etwas, wo Gott sagt, hey, das seid ihr. Das wünsche ich mir von euch und lebt das. Weil darin seid ihr richtig gut. Das ist eure Berufung. Und die Vision lautet, komm wie du bist, bring was du hast, hilf uns die Stadt zu verändern. Und unsere Sehnsucht ist das wirklich, also meine zumindest, ich hoffe eure auch ist, meine Sehnsucht ist, dass wir einen Unterschied machen. Dass es nicht egal ist, ob wir als Kirche da sind oder nicht da sind. Und dass es nicht egal ist, ob wir als Einzelne da, wo Gott uns hingestellt hat, da, wo wir leben, arbeiten, sind, da sind oder nicht da sind. Weil ich wünsche mir, dass es noch viel mehr, also für mich zumindest wünsche ich mir, dass es noch viel mehr Teil von meinem ganz normalen Alltag wird, dass andere Menschen durch mich Gottes Liebe und Zuwendung erleben können. Dafür sind wir da. Dafür hat Jesus uns erlöst und befreit. Und weil wir das noch besser lernen wollen, beschäftigen wir uns mit dem Thema Jüngerschaft jetzt schon seit einiger Zeit. Jüngerschaft ist ganz einfach, ist das christliche Fremdwort für gelebte Jesus-Nachfolge. Wir wollen lernen, wir haben uns auf die Reise gemacht zu lernen, was es ganz konkret und ganz praktisch heißt, so zu leben, wie Jesus sich das wünscht von uns. Und interessanterweise ist die Versöhnung mit unserer Beziehung zu unseren Eltern ein wichtiger Teil davon. Das ist für mich, also für mich zumindest war das früher, kein sehr naheliegender Gedanke, wenn man sich denkt, ja okay, was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Aber dieser Punkt ist so wichtig, dass es in den 10 Geboten ein eigenes Gebot gibt, das sich mit diesem Thema beschäftigt, wo Gott sagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr dein Gott dir befohlen hat. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange in dem Land leben, das dir der Herr dein Gott geben wird. Das ist spannend. Warum ist Gott das so wichtig? Und warum hat er ein Versprechen damit verknüpft? Es gibt ein so konkretes Versprechen, es gibt ja dieses allgemeine Versprechen von Gott im ersten Gebot, wenn wir ihn lieben und uns ihm ganz zuwenden, dass er uns seine Gnade über tausende von Generationen schenkt. Ja. Das ist ein allgemeiner Zuspruch von Gott, aber da wird es richtig konkret. Das ist etwas, das wir hier und jetzt erleben können. Mit anderen Worten sagt Gott, wenn wir wollen, dass wir ein langes und gutes Leben haben, dann ist das nur möglich, wenn wir unsere Eltern ehren. Und das wirft die Frage auf, erstens, warum ist das überhaupt so? Warum dieser Zusammenhang? Und die zweite Frage ist, was bedeutet ehren? Was meint Gott damit? Was bedeutet ehren? Ach ja, und dann noch ein Punkt. Was oder wo ist das Land, das Gott uns geben wird? Müssen wir alle nach Israel ziehen oder wie ist das jetzt? Ich möchte zuerst eingehen auf das Land, das Gott uns verspricht. Und das ist, kann man auch ein bisschen was lernen darüber, wie Gott oder wie der alte Bund und der neue Bund, das alte Testament und das neue Testament zusammenhängen. Das Volk Israel bildet oder hat damals bis Jesu Tod und Auferstehung geistliche Wahrheiten sichtbar gemacht. Das war der Auftrag für Israel. Das, was Israel getan und mit Gott erlebt hat, macht für uns Dinge sichtbar und verständlich, die sich in der nicht sichtbaren geistlichen Welt abspielen. Das bedeutet jetzt auf das Land, das Gott uns geben will. Was hat das jetzt für uns heute auf sich? Was heißt das für uns? Für das alte Israel war das das Land Kanaan. Gott hat dem Volk Israel versprochen, ihm dieses Land, also Abraham versprochen, ihm dieses Land zu schenken. Ihm und seinen Nachfahren. Ja? Und Gott hat ihnen versprochen, dass sie dort Friede, Sicherheit und Wohlstand erleben werden. Und das hat sehr lang gedauert, bis sie das wirklich erleben konnten. Im Endeffekt hat es viele hundert Jahre gedauert. Ich weiß nicht, wie viele es genau waren, müsste ich nachrechnen. Es haben sie eigentlich erst unter König Salomo haben sie diesen Zustand erlebt. Wie sie Israel erobert haben, war nicht ganz einfach. Dann ist die Zeit der Richter gekommen, die sehr schwierig war. Samuel, dann war König David, wo es viele Kriege gegeben hat. Und erst unter Samuel ist wirklich Ruhe und Frieden, ist Ruhe und Frieden eingekehrt. Die Feinde rund um Israel war besiegt. Die Wirtschaft hat floriert. Es sind unglaubliche Reichtümer ins Land gekommen, kann man nachlesen. Den Menschen ist es gut gegangen und sie konnten sorgenfrei ihrer Arbeit nachgehen und die meisten haben genug und noch ein bisschen mehr gehabt. Leider war das nur für diese Zeit. Nach dem Tod von Salomo war es schon wieder vorbei damit. Dann ist die Teilung des Reiches gekommen, dann sind die guten und nicht so guten Könige gekommen. Eroberung, Zerstörung und so weiter. Bis hin dann zu Jesus. Für uns hier und heute nach Jesu Tod und Auferstehung ist dieses versprochene Land nicht mehr an einen bestimmten geografischen Ort gebunden. Ich bin überzeugt davon, dass der Ort, von dem Gott spricht, hier ein Ort in unserem Herz drinnen ist. Dass dieses versprochene Land da drinnen sich befindet. Ich bin überzeugt davon, dass das versprochene Land ein Ort des Friedens und der Sicherheit in unserem Herzen drinnen ist. Ein Frieden und Sicherheit, weil wir wissen, dass unsere Schuld vergeben ist und für immer ausgelöscht ist, weil Gott uns bedingungslos liebt und weil wir für Gott so, wie wir sind, gut, richtig und unglaublich kostbar sind. Dieser Ort des inneren Friedens und der inneren Freiheit steht jedem von uns hier und heute zur Verfügung, wurscht, wo wir uns geografisch befinden, ob wir alt sind, jung sind. Es ist alles bedeutungslos. Das heißt, der Weg zu einem langen Leben im inneren Frieden bei Jesus führt über eine versöhnte Elternbeziehung. In den Sprüchen gibt es dazu eine drastische Aussage in Kapitel 20, Vers 20. Wenn du deinen Vater oder deine Mutter verfluchst, wird das Licht deines Lebens in der Finsternis verlöschen. Das ist eine harte Ansage. Und im alten Bund, im mosaischen Gesetz, stand sogar die Todesstrafe drauf, wenn Kinder ihre Eltern verflucht haben. Wurden die Kinder getötet oder hätten getötet werden sollen. Bibelstellen kann ich euch sagen, wenn es euch interessiert, ja. Die Sache ist die, unsere Eltern sind die Menschen, die um uns am allernächsten stehen, ob wir es wollen oder nicht. Das können wir uns nicht aussuchen. Das ist einfach so. Sie haben uns gezeugt, wir sind aus ihnen hervorgegangen. Und deshalb sind die Auswirkungen, wenn wir mit ihnen unversöhnt leben, wesentlich gravierender als bei anderen Menschen. Und deshalb werden wir das versprochene Land des inneren Friedens und der inneren Freiheit und der inneren Sicherheit nicht erleben können, wenn wir da in Unfrieden, Unvergebenheit leben, wenn da Zorn, Verbitterung, Enttäuschung oder Hass drinnen sind, weil das ist diese negativen Gefühle, die ja oft auch berechtigt sind. Es ist ja nicht so, dass Zorn oder Enttäuschung gegenüber den Eltern jetzt aus nichts heraus kommen. Eltern sind Menschen, Eltern machen Fehler, Eltern machen furchtbare Fehler. Ja. Aber wenn das dann in uns drinnen so eine Verbitterung und Enttäuschung und Hass erzeugt, dann kommt die Finsternis daher. Dann ist da kein Raum mehr für Licht. Und dann blockiert das Gottes heilsames Licht, mit dem er unser Herz und unser Innerstes durchdringen und heilen und wiederherstellen möchte. So viel zum versprochenen Land und was das blockieren könnte. Jetzt die nächste Frage ist, was heißt ehren? Da habe ich eine Frage an euch. Von den Leuten, die da sind, wer von euch kann sagen, dass sie eine durchgängig gute und ungetrübte Beziehung zu beiden Elternteilen haben. Gibt es da jemanden? Durchgängig, von Kindheit an. Jetzt in Summe. Ja. Wer von euch hatte eine schwierige und schmerzhafte Kindheit? Ja. Es geht ums Über, was hat überwogen? Was war das Vorherrschende? Ja. Es ist ja nie, das Leben ist nie ganz schwarz und nie ganz weiß. Die Frage ist, was hat überwogen? Was hat dominiert, wenn man zurückdringt? Ja. Und die Frage für jeden Menschen, der eine schwierige Elternbeziehung hatte oder hat, ist, wie kann ich Eltern ehren, die mich tief verletzt haben und die mir dadurch Leid und manchmal oder immer wieder auch dauerhaften Schaden zugefügt haben? Wie kann ich Eltern ehren, die mir die Möglichkeit genommen haben, ein normales und glückliches Leben zu führen? Das gibt's immer wieder, öfter als man glaubt. Und wenn ich das soll, wie geht das? Wie kann ich das machen? Ich kann euch ein bisschen von meiner Geschichte erzählen. Die Beziehung zu meinen Eltern war so schlecht, dass ich meine ersten Selbstmordfantasien mit ungefähr 6 Jahren hatte. Frühes Volksschulalter war das, ja. Wollte ich nie mehr leben. Ja. Ich habe furchtbar unter meinem Vater gelitten, war sehr schwierig mit ihm, unberechenbar, Wutausbrüche. Wenn man schlimm war, ist man angeschrien worden, niederbrüllt worden, hat Ohrfeigen kassiert, wobei das damals Standard war, das war nicht ungewöhnlich. Das waren normale Erziehungsmaßnahmen in den frühen 70er Jahren. Ja, davor war es natürlich, ja. Also bis in die 80er Jahre, würde ich sagen, war das jetzt nicht ungewöhnlich. Und schlimm war ein sehr weit gefasster Begriff, das hat bald einmal was sein können. Naja. Es war auch alles, was seiner Meinung nach dazu führen konnte, dass die Nachbarn schlecht über ihn oder uns denken, war ganz furchtbar. Viel Scham. Wenn man widersprochen hat, hat es einen Wutausbruch gegeben und ja, es war wirklich, wirklich schwierig. Es war keine Sicherheit da, keine Geborgenheit, nichts. Ja. Ich war noch dazu in der Familie, hatte ich die Rolle des schlimmen kleinen Bruders. Ich war nicht so brav, nicht so folgsam, nicht so gut in der Schule wie meine große Schwester. Ich war nicht schlecht, ich habe halt aber Zweier gehabt, das war nicht super. Meine Schwester hat lauter Einser gehabt, ja, also das war der Level. Es ist immer herumgekeppelt worden an mir, also es war nie richtig irgendwie. So ist mein Empfinden, ja, ich weiß schon, dass das nicht immer so war, aber das ist das, was in der kindlichen Seele als Erinnerung überbleibt, ja. Und es war klar, dass ich einmal ein Verbrecher wäre, wenn ich so schlimm bin. Das habe ich oft gehört, den Satz. Ja, genau. Genau, ja. Genau so, ja. Weil ich habe einen Zweier im Betragen gehabt, ganz schlecht. Ich habe schier geschrieben, ganz schlecht. Und war schlimm, habe widersprochen, habe nicht brav zusammengerammt. Also alles schlecht, nicht gut. Ja. In der Pubertät war ich dann, also mit diesem Hintergrund hat es dazu geführt, dass ich in der Pubertät war wirklich, wirklich furchtbar. Ich war unglaublich schüchtern, ich habe furchtbare Angst vor anderen Menschen gehabt, keine Freunde, nix. Ja. Es war niemand da, mit dem ich reden hätte können, wie irgendwas, Eltern, vergiss es, wie. Ja. Ich war in der Unterstufe auch ein beliebtes Mobbingopfer, depressiv, verzweifelt. Ja, für mich war klar. Und für mich hat das dann man macht sich dann so seinen Reim darauf, wenn es einem so geht. Und für mich war klar, dass meine Eltern schuld dran sind, dass mir so miserabel geht. Für mein ganzes Elend waren meine Eltern schuld. Das war für mich logisch. Wer sonst? Ne? Und meine Einsamkeit, Verzweiflung und dieser tiefe Hass auf meinen Vater, die haben dazu dann geführt, dass ich mich mit 16 entschieden habe, mir das Leben zu nehmen. Ich war damals im Wahrsten, also ich weiß, was es heißt, lebensmüde zu sein. Ja, wenn der Schmerz in der Seele so groß wird, dass man einfach nicht mehr mag. Man will einfach nicht mehr. Man hat keine Lust mehr. Und das hat für mich die Aussicht geheißen, dass ich dieses ganze Elend endlich nicht mehr aushalten muss. Das war der Lichtblick darin. Also das war für mich die Aussicht darauf, mir das Leben zu nehmen, war ein echter Lichtblick, weil mir gedacht habe, Wahnsinn, dann ist diese ganze Kacke endlich vorbei, dann muss ich das endlich nicht mehr aushalten. Und der Bonus für mich war noch dazu, dass ich gewusst habe, das war so ein richtig so Rache gegenüber meinen Eltern, weil ich gewusst habe, wenn ich das mache, das bricht ihnen das Knack. Das macht sie kaputt, das werden sie nicht seelisch nicht überleben. Und das war super, das hat mir taugt, die Aussicht darauf. War leibend. Weil dann haben sie endlich gekriegt, was sie verdient haben. Ne? Aus meiner damaligen Perspektive, es war dann der 14. Jänner 1986, war in meinem Kalender eingetragen. Und dann habe ich das erste Wunder erlebt. Das erste Wunder war, dass ich 10 Tage vorher bin ich in meinem Bett gelegen, werde ich nie vergessen, und liege da. Und es war wirklich wie das Erwachen aus einem bösen, furchtbaren Traum. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich weiß, wem ich das zu verdanken habe. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, warum das so war. Es war wirklich, wo ich da gelegen bin und auf einmal gedacht habe, um Gottes Willen, was ist mit mir los? Was ist mit mir passiert? Wie bin ich so weit gekommen? Und da hat Gott mich wirklich im letzten Moment dem Feind von der Schaufel gerissen. Weil wer sich mit der Materie auskennt, der weiß, dass wenn man den eigenen Tod einmal als Lichtblick sieht, dann ist der Zug abgefahren normalerweise. Das war's dann. Dann ist es eine Frage der Zeit, aber dann ist die Entscheidung gefallen und dann wird's passieren. Ja, und so stehe ich da. Das zweite Wunder ist zu Ostern 1997 passiert. Das war wieder so ein Erlebnis, wo es mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist, wo ich plötzlich, ich habe wirklich kein gutes Bild von mir selber gehabt. Mein Bild von mir war so, ich habe meine Fehler, meine Schwächen, mein Versagen, mein immer wiederkehrendes Versagen, das hat mich so gequält und geplagt. Das Gute habe ich nicht sehen können. Oder ich habe es sehen können, aber das war klein oder viel zu klein im Vergleich zum Negativen. Ja. Und dann auf einmal war es wieder so, paff, habe ich auf einmal sehen und spüren und wahrnehmen können, dass Gott mich liebt, dass er mich mag, dass er mich liebt, so wie ich bin, dass er mich völlig anders sieht, wie ich mich selber, dass er mich super findet, dass er sich unheimlich freut über die guten Seiten und dass für ihn diese Schätze in mir, ja, dass die für ihn so toll und so schön sind, dass das andere für ihn völlig wurscht ist. Das war wirklich unglaublich. Das war, nichts war nachher mehr so wie vorher, ja. Seitdem weiß ich, wie es sich anfühlt, von einem Vater geliebt, angenommen und wertgeschätzt zu sein. Ich habe davon Gott das gekriegt, was mein leiblicher Vater bis dahin nie hat geben können. Er hat es einfach nicht geschafft. Ich komme später noch darauf zurück, warum. Ja. Und als mein Vater dann im Oktober 2010 gestorben ist, war das Letzte, was er von mir gehört hat, ich war am Nachmittag, bevor er dann am nächsten Vormittag gestorben ist, war ich nicht da, aber es war 12 Stunden vorher, habe ich ihm gesagt, dass ich ihn lieb habe und ich habe ihm das wirklich aus ganzem Herzen sagen können. Und wenn ich heute an meinen Vater denke, dann denke ich an ihn mit einer Mischung aus Liebe, Stolz und Dankbarkeit, dass ich so einen Vater gehabt habe. Und das, wenn das kein Wunder ist, dann weiß ich nicht, was ein Wunder ist. Ja. Und ich erzähle euch das deswegen, um euch Hoffnung zu machen, um euch zu sagen, hey Leute, es geht, es ist möglich. Es ist wirklich möglich. Bei Gott ist nichts unmöglich und ich habe mir das nicht verdient. Ja. Ich kann nichts vorweisen, wo ich sagen müsste, könnte Gott. Das war jetzt, ja, das war, habe ich mal schon, ihr wisst, was ich meine. Ja. Es war ein unverdientes Geschenk. Was waren die Schlüssel? Was war möglich? Was war notwendig oder was hat das bewirkt? Es sind mir Dinge vom Himmel gefallen, diese zwei Erlebnisse, diese zwei unglaublichen Erlebnisse, das sind Dinge, die vom Himmel gefallen sind. Aber das waren nur zwei Highlights in einem langen, langen Prozess, durch den ich mit Gott durchgegangen bin. Das waren nicht die beiden Ereignisse alleine, hätten das nicht niemals bewirken können. Der Schlüssel, den ich gefunden habe, ist Vergebung. Und der erste Schritt zur Vergebung war in meinem Fall, dass ich meinem Vater um Verzeihung gebeten habe mit 22. Das ist eine spannende Geschichte. Ich habe damals in meiner ersten Gemeinde habe ich gehört, dass das gut ist und wichtig und notwendig ist, wenn man sich als Kind nicht so toll verhalten hat. Und ich habe mich nicht toll verhalten als Kind. Ich war nicht leibernd gegenüber meinen Eltern. Wenn ich in meinem Vater so richtig eine reinwürgen habe können, das hat mir taugt, das hat mir Spaß gemacht. Und das habe ich auch gemacht, das ist so richtig bösartig. Ja. Und dann habe ich mich entschuldigt bei meinem Vater für das, was ich gemacht habe. Es war eine sehr schräge Szene, er außerstande seine Gefühle zu äußern, ich außerstande meine Gefühle zu äußern. Aber es war gut und wichtig. Es ist aber nicht nur... Es war aber auch nötig, dass ich ihm verzeihe. Ohne dem wäre das nicht möglich gewesen. Und ich erzähle euch ein bisschen über den Prozess, den ich da durchgegangen bin. Und ich glaube, die Reihenfolge ist wichtig. Ich glaube, die Reihenfolge, wie das passiert ist, ist nicht zufällig. Der erste Schritt war, dass Gott meine tief verletzte Seele geheilt hat. Ich war so kaputt. Ihr könnt es euch nicht vorstellen und ihr wollt es euch nicht vorstellen. Einige wissen es, einige haben noch Schlimmeres erlebt, ich weiß das ja. Und die anderen sage ich nur, ihr wollt es nicht wissen, wie das war. Ja. Also das habe ich wirklich gebraucht. Wenn Gott nicht mir den ersten Schritt entgegengekommen wäre, ja, dann wäre das Weitere sehr, sehr schwierig gewesen. Dann hat Gott mir Schritt für Schritt die Lebensgeschichte von meinem Vater geoffenbart, wobei das Spannende dabei war, es hat in unserer Familie keine Familiengeheimnisse in dem Sinne gegeben. Meine Eltern, mein Vater haben immer offen geredet, wie das war und so weiter. Ne? Aber mir ist das klar geworden, erst was das bedeutet und was das aus einem Menschen macht. Mein Vater war aber wirklich ein sensibler Mensch. Der war nicht so der harte Bursche. Gar nicht. Und er hat keine Schönheit-Kindheit gehabt, keine behütete Kindheit. Seine Eltern waren aus bitterarmen Verhältnissen. Er hat mir so ihm erzählt, wie furchtbar das für meine Großmutter war, die halt als Kind so mit 9, 10 Jahren Bettelbriefe an reiche Leute schreiben müssen, weil sie sonst nichts zu essen gehabt hätten. Die waren so arm, dass sie wirklich betteln haben müssen. Und mein Vater hat erzählt, wie demütigend und beschämend das dann für meine Großmutter war, das immer wieder machen zu müssen und denen wirklich in den Allerwertesten zu kriechen, damit sie sich vielleicht erbarmen, ihnen einen Gulden zu schenken, damit sie was zum Essen haben. Während seiner gesamten Jugend war Krieg. Mein Vater ist Jahrgang 26. Der Krieg hat gedauert von 39 bis 45. Von 16 bis 18 hat er den Bombenkrieg volle Kanne abbekommen. Er war zuerst in Wiener Neustadt, da ist pausenlos bombardiert worden wegen den Flugzeugwerken. Dann war er in Karlsruhe, da ist pausenlos bombardiert worden. Und dann war er in Berlin, dort ist sowieso pausenlos bombardiert worden. Das waren so seine Teenagerjahre. Dann ist er zurück nach Wien. In Wien war furchtbare Hungersnot die ersten beiden Jahre nach dem Krieg. Gerade das erste Jahr, Winter 45, 46, 40, die Leute haben nichts zu essen gehabt. Sein Bruder, der ihm wirklich wichtig war, ist 43 völlig sinnlos in Stalingrad gefallen. Ja. Im Endeffekt hat ihm die Zeit, die Lebensumstände haben ihm jede Möglichkeit geraubt, einfach irgendwie erst zu sich selber zu finden, ein eigenes Leben sich aufzubauen. Er hat sich dann schauen müssen, mit Anfang 20 sich irgendwie durchzuwurschteln, sich irgendwie eine Existenz aufzubauen, irgendwie schauen, durchzukommen. Wünsche, Träume, da war kein Platz dafür, ja. Und erst, wie ich das begriffen habe, ist mir klar geworden, was er für ein zerbrochener Mensch war. Und wie schwer er es gehabt hat. Und dann habe ich erst angefangen zu begreifen, dass er sein Bestes gegeben hat. Das war für mich nicht schön, aber er hat das gegeben, was ihm möglich war. Und ich kann mich erinnern, ich habe einmal den weisen Satz gehört, wo jemand gesagt hat, so meine Generation, so zwischen 1960 und 1980 Geborenen, was auch immer wir mit unseren Eltern mitgemacht haben, wir haben mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Liebe von ihnen bekommen, als unsere Eltern das jemals selber erlebt haben. Und das, glaube ich, ist wirklich wahr. Ja. Und zuletzt, und der letzte Schritt war, dass Gott mir dann auch wirklich das viele Gute geoffenbart hat, was ich von meinem Vater trotz aller Fehler und Schwächen mitbekommen habe. Und ich bin zutiefst dankbar für das viele Gute, was ich von ihm bekommen habe. Das ist nicht wenig, aber ich habe es so lange nicht sehen können und so lange nicht wahrnehmen können. Aus verständlichen und nachvollziehbaren Gründen, ja. Aber es war trotzdem wichtig, dass ich da einen Schritt herausgekommen bin. Warum erzähle ich euch das Ganze? Ehren in einem gesunden biblischen Sinn, so wie ich ihn verstehe, heißt, ich sehe meinen Vater so, wie er war. Er ist ja schon gestorben. Ja. Ich beschönige nichts. Ich vertusche seine Fehler und Schwächen nicht, weil ich will keine, wenn ich jemanden ehre, indem ich Lügen über ihn erzähle, das ist eine falsche Ehre, das hat keiner, das ist völlig wertlos, was soll das? Ja, was hat das für einen Sinn? Aber das ganze Bild heißt, ich sehe eben nicht nur seine Fehler und Schwächen. Ich sehe, warum er so war, wie er war, und ich sehe das Gute, was trotz allem da war. Und heute ist für mich alles, was zählt, wenn ich an meinen Vater denke, der Schatz, den er mir mitgegeben hat, sein sensibles Herz, der Humor, seine liebevolle Art, dass er mir in den frühen 70er Jahren schon vorgelebt hat, dass Rollenbilder völlig wurscht sind. Da hat er sich nichts pfiffen drum. Meine Kollegen haben ihn ausgelacht, wenn er zum Staubsauger gerissen hat. Er hat gesagt, was bist du für ein Vogel? Ja. Dass ihm die Familie immer wichtiger war als Geld und Karriere zum Beispiel. Oder wie viel ich ihm verdanke, weil er mir als Kind unglaublich viel erklärt und erzählt hat. Dieses allgemeine Wissen hätte ich niemals, wenn er mir nicht so viel erzählt und erklärt hätte. Und die Erinnerung an die schlimmen Dinge ist nicht ausgelöscht, ja. Aber da ist keine Wut, kein Hass und keine Bitterkeit mehr da. Aber dazu hat es eben diese zwei Dinge gebraucht. Auf der einen Seite die Heilung der tiefen Wunden meiner Seele, die einfach da waren. Es war einfach so, ja. Und auf der anderen Seite meine Bereitschaft zur Vergebung. Ohne dem hätte es niemals funktionieren können. Und mir ist noch ein Punkt ganz wichtig. Die Heilung der Elternbeziehung fällt nicht vom Himmel. Die Schritte, Gott gibt uns Anstöße, Gott gibt uns Hinweise, er haltet uns die Hand hin, ja, aber ergreifen müssen wir es selber. Wir dürfen auf dem Weg Wunder erwarten, wirklich. Und das glaube ich, dass wir das wirklich erwarten dürfen, dass Gott der Wunder, Heilungswunder wirkt. Aber nur dann, wenn wir uns entscheiden, uns auf diesen Weg der Heilung zu machen. Solange wir passiv sitzen bleiben und von Gott und den anderen Menschen fordern, dass sie das alles wieder gut machen und da so sitzen und sagen, ah, du musst, weil ich bin so arm und ich bin so verletzt und ich bin so und ich muss gar nichts. Wie kommst du dazu, von mir was zu verlangen? Das ist die Garantie dafür, dass sich genau gar nichts ändert. Solange wir in dieser Haltung festgefahren sind, bleiben wir in unserem Elend sitzen. So bitter das ist, aber es ist leider wirklich so. Es ist richtig, dass Eltern ihre Kinder zu seelischen Krüppeln machen können. Bei mir war das definitiv so. Und ich weiß von einigen anderen, die das auch erlebt haben, in anderer Form. Aber der einzige Mensch, der mich da herausführen kann, bin ich selber. Das kann niemand für mich erledigen. Ich kann, und wenn ich nur um Hilfe rufen kann, ja, ich weiß, man kann so kaputt sein, dass man nicht mehr schafft und nicht mehr zustande bringt.
Aber wenigstens dieser eine Schritt ist wichtig und notwendig, damit sich was ändern kann. Und das andere gibt Gott dann schon dazu. Er kennt uns ja, er liebt uns ja, er weiß ja, wo wir stehen, er weiß, was wir schaffen, was wir nicht schaffen. Aber wenigstens diese Bitte um Hilfe als allerersten Schritt. Was macht denn jetzt erbrochene Elternbeziehung mit uns? Hoppala, ich stecke da gerade auf die Filzstifte. Zum einen gibt es da wieder sehr harte Ansagen, wo es um Vergebung geht. Jesus selber sagt in Matthäus 6,15, dass Gott uns nicht vergeben wird, wenn wir anderen nicht vergeben. Das ist hart. Aber wenn Jesus das sagt, dann ist es wohl wahr. Es gibt das Gleichnis vom bösen Verwalter, der von seinem Herrn oder vom König eine Summe geschenkt bekommt, erlassen bekommt, der unglaublich riesige Schulden hat, die er nie im Leben zurückzahlen hätte können. Ja. Und der König sagt, okay, ich erlasse dir das, ich weiß, du schaffst das eh nie. Also bin ich gnädig, bin ich barmherzig und ich erlasse dir das, du brauchst mir nichts mehr zurückzahlen. Und dieser Mann geht dann zu seinem Kollegen, packt ihn, würgt ihn und sagt, du bist mir eine Summe schuldig, die er in ein paar Monaten wahrscheinlich hätte abzahlen können, ja, und lasst ihn ins Gefängnis werfen und so weiter und so fort. Ja. War nicht bereit, diese Gnade, die er bekommen hat, weiterzugeben. Der ist dann den Folterknechten überantwortet worden, bis er alles zurückzahlt hat. Und dieses Bild von den Folterknechten, ich verstehe das so, dass wenn wir uns entscheiden, nicht vergeben zu wollen, dass wir dann aus Gottes Schutz rausgehen. Dann machen wir den aktiven Schritt heraus aus Gottes Schutz und dann sind wir für den Feind ein gefundenes Fressen. Dann quält er uns, dann plagt er uns, dann macht er uns so richtig fertig, wie es ihm Spaß macht. Weil wir uns aus Gottes Schutz herausbegeben haben. Es gibt aber noch einen, das ist der eine Grund, diese Grundsätze, dass diese Vergebung, dass die wirklich wichtig ist. Und dass wir uns, wenn wir es noch nicht schaffen, ja, dass wir uns zumindest auf den Weg dorthin machen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir die Bereitschaft dazu haben, dass wir zu Gott sagen, okay, ich kann es nicht, ich schaff's nicht, aber bitte hilf mir, dorthin zu kommen. Weil wenn man wirklich kaputt ist, dann geht das nicht gleich. Das wäre viel zu viel verlangt von einem Menschen, wenn ich jemanden, der von seinen Eltern tögelt und ich weiß nicht, was vorne ist, sagt, na jetzt musst du aber schon deinen Eltern vergeben, na wie soll das gehen? Ja? Aber die betroffene Person kann sich entscheiden, okay, ich verstehe, um was es geht, ich kann es nicht, aber bitte Gott, hilf mir, dorthin zu kommen. Und dann wird Gott das tun, da dürfen wir ihm vertrauen. Das macht er ganz bestimmt, ja. Aber was noch? Es gibt noch einen anderen Punkt, der eine kaputte Elternbeziehung so zerstörerisch macht. Und das ist der Punkt, dass unsere Eltern unser Bild von Gott prägen. Die Eltern-Kind-Beziehung, die Christen nennen das Ebenbildlichkeit. Ebenbildlichkeit heißt, dass alle Teile unseres Menschseins uns Wahrheiten über Gott verdeutlichen. Ja? Und Kind zu sein und sozusagen der kindliche Blick auf die Eltern ist, als Kinder üben wir in unserer Elternbeziehung quasi in unsere Gottesbeziehung ein, auf gewisse Weise. Ja? Die Eltern haben so eine gottähnliche Position, wenn wir klein sind. Die sind für uns irgendwie so die allmächtigen Versorger. Und viele, ich habe noch keine Seelsorgeschule erlebt, die was anderes gesagt hätte, sagen, wir können Gott nur durch die Brille unseres Elternbildes sehen. Das ist zum Beispiel der Grund dafür, warum bis zur Generation der ungefähr 1980 Geborenen, die alle dieses Bild vom strengen Vatergott hatten. Na warum? Weil sie solche Väter erlebt haben. Die halt bedingt durch ihre Kriegs- und Nachkriegserfahrungen, die haben funktionieren müssen. Wenn es ums nackte Überleben geht, dann hat man keine Zeit für Emotionen. Die stören da nur. Na, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn diese Generation große Probleme damit hat, ihre Gefühle zu äußern und ihr das nicht gelingt. Warum? Ne, die hat das ihr Leben lang und auf die Seite schieben und funktionieren müssen. Ja. Wenn es gut läuft, ich will jetzt nicht nur auf dem Negativen herumreiten, ja. wenn es gut läuft, wenn wir eine gute Eltern hatten und wenn die Elternbeziehung eine gute war, dann können wir das entwickeln, was in der Psychologie dieses Urvertrauen genannt wird. Dieses grundlegende Vertrauen, dass wir uns geliebt, sicher und angenommen fühlen. Und wenn wir das gegenüber unseren Eltern nicht entwickeln können, dann ist es sehr schwierig für uns, das Gott gegenüber zu entwickeln. Weil im Endeffekt ist unsere Beziehung zu Gott nur ein Spiegelbild unserer Beziehung zu unseren Mitmenschen. Wir haben ein Beziehungsmuster als Menschen und das wenden wir auf alle Beziehungen an. Im Großen und Ganzen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir müssen uns schützen, wir müssen eine Mauer zwischen uns und unseren Mitmenschen aufstellen, damit wir nicht verletzt werden, dann werden wir uns das gegenüber unseren Kindern, gegenüber unserer Ehefrau und gegenüber Gott auch so machen, weil wir nicht anders können. Und deswegen ist das so wichtig, dass da diese Heilung und Aussöhnung stattfindet, weil erst wenn wir dieses Urvertrauen entwickeln können, dann kann Gott mit seinem Licht in unser Herz hineinscheinen, dann können wir, sind wir erst wirklich fähig, uns Gott gegenüber zu öffnen. Diese Finsternis, die ich erlebt habe, die war die Finsternis eines tiefst verletzten Herzens und die hat mein ganzes Sein eingetrübt und wirklich in die Dunkelheit reingezogen. Meine Finsternis hat bestanden aus furchtbaren Depressionen schon ab Kindheit. Einsamkeit, Rebellion, Rachegedanken. Das war so meine Finsternis. Ich weiß nicht, wie deine Finsternis ausschaut. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie es Menschen gibt. Ein paar Gedanken waren so Minderwertigkeit, sich abgelehnt fühlen, Selbsthass. Manipulation ist auch sowas, ich muss immer die Leute hinbringen, dass sie tun, was ich will, weil sonst muss ich mich vor ihnen fürchten, sonst kann ich ihnen nicht vertrauen. Helfersyndrom, es gibt auch dieses Opferdenken, ich bin immer der Arme, immer alle sind so gemein zu mir, immer ich. Sich immer in den Vordergrund drängen müssen, weil man es nicht aushaltet, nicht gesehen zu werden. Ich möchte euch einladen, da mal in euer Herz reinzuhorchen, ob Gott euch hier und jetzt was zeigen will über eure persönliche Finsternis. Ob da noch was da ist oder nicht. Wie auch immer. Meine Heilung und meine Wiederherstellung als ganzer Mensch ist Hand in Hand gegangen mit der Wiederherstellung meiner Beziehung zu meinem Vater. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall war. Ich bin überzeugt davon, dass diese Dinge eng zusammenhängen. Ich möchte zum Schluss kommen. Gottes tiefster Herzenswunsch ist es, dass wir in dem Land leben, das er uns versprochen hat. Das wünscht sich Gott für uns. Das ist seine große Sehnsucht, uns das zu geben. Er wünscht sich, dass wir diesen inneren Frieden, den nur er uns schenken kann, dass wir den wirklich erleben. Wenn er so harte Bibelstellen wie in den Sprüchen uns sagt, dann sagt er das nicht, weil er der strenge Vater ist, der uns da mit Knüppel zum Kadavergehorsam zwingt, weil sonst, wenn's nicht folgst, dann pass nur auf. Das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist unser verdrehtes Bild von ihm aufgrund unserer eigenen Geschichte. Der Gott der Bibel sagt uns solche Dinge, weil er uns die Ernsthaftigkeit und Wichtigkeit dieser Sache verdeutlichen will. Weil er sagt, das ist wirklich gefährlich für dich und für dein Leben, wenn du das nicht beherzigst. Ja. Sein Geschenk an uns ist, dass wir dieses versprochene Land erleben, dass wir in diesem Land, das heute da innen drinnen sich befindet, dass wir in diesem inneren Ort der Frieden, des Friedens, der Sicherheit, des Angenommenseins und der inneren Freiheit leben können. Und es geht dabei um viel noch mehr als um uns. Das ist mir auch, wird mir auch immer mehr klar, bei all diesen Dingen, so sehr Gott es liebt, uns zu beschenken, weil wir seine Kinder sind, ja. Es gibt da noch was Größeres. Es geht Gott auch darum, wie andere Menschen ihn sehen und erleben. Und das tun sie durch uns als seine Kinder. Andere Menschen sehen und erleben Gott durch seine Kinder, durch dich und mich, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Jesus hat uns beauftragt, seine Botschafter und seine Stellvertreter zu sein. Wir sind sein Körper, sagt er, durch den er greifbar und erlebbar ist und durch den er wirkt. Ja. Und wenn wir unzufrieden, unglücklich und innerlich zerrissen sind, weil uns unsere kaputte Beziehung zu unseren Eltern, weil wir die nicht aufgearbeitet haben, dann wird das schwierig. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Ob wir wollen oder nicht, ja. Das passiert dann einfach. Gottes Geschenk an uns ist viel größer als nur etwas für uns allein. Er will uns nicht nur Frieden für uns schenken, er will uns dieses unglaubliche Geschenk machen, dass der Friede, den er uns schenkt, dass wir erleben dürfen, wie sein Friede aus uns rausfließt zu anderen Menschen. Er will uns schenken, dass wir es erleben können, dass wir einen Unterschied machen, dass durch uns Menschen in die Freiheit kommen, dass durch uns Menschen Frieden finden, dass durch uns Menschen geheilt werden, wenigstens ein kleines Stück, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass es Menschen besser geht, dass sie Gott näher kommen, im Idealfall, dass sie ihn kennenlernen und ihm ihr Leben geben. Das ist das, was Gott sich wünscht für uns und deswegen ist ihm das so ein Anliegen. Deswegen sagt er, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit es dir gut geht und du lang leben kannst in dem guten Land, das er dir versprochen hat. Und ich glaube, dass Gott uns heute die Hand hinhält, um uns zu beschenken. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann ist sein Angebot heute an dich, dass du dich entscheidest, seine Hand zu nehmen. Seine Hand zu nehmen, mit ihm zu gehen, damit du in diesen inneren Frieden und die innere Freiheit eintauchen kannst, die nur er schenken kann. Wenn dir bis jetzt vielleicht noch nicht bewusst war, wie wichtig es für dich und die Menschen um dich herum ist, dass du deine Beziehung zu deinen Eltern aufarbeitest, ja, dann halte dir die Hand jetzt hin, um heute die ersten Schritte in diese Richtung zu gehen. Wenn du schon in dem Wiederherstellungsprozess drinnen stehst, ja, dann frag ihn, was ist der Schritt, den ich heute machen kann? Wünsche ich mir irgendwo Gebet, gibt es da irgendwas? Und wenn du durch diesen Prozess schon durch bist, dann nimm seine Hand und lass dich von ihm verwenden, um hier und heute und da herinnen für jemand anderen da zu sein, der auf diesem Weg noch Hilfe braucht. Und damit möchte ich abschließen. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du gute Pläne für unser Leben hast. Danke, dass du Pläne des Friedens für uns hast. Danke, dass es deine tiefste Sehnsucht ist, uns zu heilen und wieder herzustellen. Danke, dass wir hier und heute die Möglichkeit haben, dazu Schritte auf diesem Weg zu gehen. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen von uns heute hilfst, dass du zu uns sprichst und dass du uns den Mut gibst, das zu tun, den Schritt zu machen, der jetzt und heute gut ist. Für mich selber. Danke, Herr, dass du ein Gott der Heilung und der Wiederherstellung bist. Und danke, Herr, dass dir nichts unmöglich ist. Und ich lobe und preise dich dafür, Vater im Himmel, dass bei dir nichts unmöglich ist und dass du aus den kaputtesten Menschen heile Menschen machen kannst. Dass du aus völlig zerbrochenen Seelen Denkmäler deiner Größe, Gnade und Herrlichkeit machen kannst. Danke, dass du so ein großartiger und guter Gott bist und danke für deine unglaubliche Liebe zu uns, die das alles ermöglicht. Amen.